Herzlich willkommen zum Freundlichspitz Literaturpodcast Folge 204. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir die leicht erstaunten Max Bringmann und Alexander Ruske. Grüß euch.
Ja, Grüße.
Hallo.
Alex, du bist gerade so gestaunt. Warte, war das wegen der 204 oder?
Ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass wir schon, also ja, klar hatte ich auf dem Schirm, dass wir bei 200 sind, aber das jetzt nochmal so aktiv zu hören, ist doch schön.
Ja.
204 Folgen.
Ist schön, ne?
Es gibt Sitcoms, die haben nicht so lange durchgehalten. Ne?
So, und wenn, haben sie sehr abgebaut. Was ich hoffe, dass man von uns nicht sagt.
Wir geben uns Mühe, das nicht zu tun. Und sind heute zurück mit einer Reihe, die lange pausiert hat, aber das lag weniger an uns, sondern eher am Autor, der lange kein Buch mehr dazu rausgebracht hat. Die Rede ist von Andrzej Sapkowski, der hat nämlich wieder geliefert, jedenfalls erstmal in physischer Natur. Es gibt einen neuen Band vom Witcher. Flieder und Stachelbeeren ist quasi zurück und ich habe mal nachgeschaut, unsere letzte Folge Flieder und Stachelbeeren haben wir aufgenommen. Am 25.11.2021, also vor vier Jahren. Ziemlich genau, also wirklich ziemlich, heute ist der 19.11., 4 Jahre her, die Dame vom See war da dran. Und heute ist das unsere 9. Folge zum Witcher und wir besprechen den Kreuzweg der Raben. So, jetzt kurze Frage an euch, bevor wir dann in die Vorstellung des Autors gehen. Denn ich würde den Autor gerne nochmal vorstellen, das ist nämlich jetzt schon eine Weile her. Hattet ihr Bock auf das Buch? Also habt ihr euch im Vorfeld, als das rauskam, als es angekündigt wurde, darauf gefreut, mal wieder Neues vom Witcher zu lesen? Oder war das eher gedämpft? Oder sagt mal.
War tatsächlich eher gedämpft, wie du das so schön ausgedrückt hast. Spätestens, nachdem ich wusste, dass es ein Prequel wird. Mhm. Und Prequels haben immer so das Problem, es gibt eigentlich so fast nur die beiden Extreme. Entweder es wird besser als das Original, was selten der Fall ist, oder es wird schlechter als das Original, weil man natürlich da eine ganz andere Erwartung an so einen Prequel hat. Und das ist am häufigsten der Fall. Und ich hatte so ein bisschen Angst. Mal gucken, wie das Sapkowski gelingt.
Okay.
Sage ich aber später auch noch was dazu.
Ja, Max.
Wir hatten es ja schon in unserer Verlagsvorschau mit drin und ich hatte mir dann fest vorgenommen, das zu lesen und zu kaufen und war mit meiner Frau im Buchladen, natürlich in der Buchhandlung Bücherwurm, und dann hat sie einfach entschieden, nö, ich will das auch haben, deswegen, ich kaufe das jetzt für uns, und sie hat es dann auch sofort gelesen und sie war zufrieden, sodass das meinen Hype eher befördert hat. Ich bin gespannt, wie ihr es gesehen habt, insgesamt dann.
Okay. Nochmal ganz kurz zu dem Prequel nämlich. Also ich hatte, als ich gehört habe, dass es kommt, hatte ich echt Bock drauf. Weil im Gegensatz zu diesen beiden anderen Großmeistern des Fantasy-Gewerbes, also Patrick Rothfuss und George R. R. Martin, die ja seit Jahren, bald wird man wahrscheinlich Jahrzehnten sagen können, daran rumkräpeln, ihre bestehenden Reihen erstmal abzuschließen. Also das ist eine Kritik auf hohem Niveau, denn es ist, glaube ich, eine Menge Druck dahinter, sowas abzuschließen. Aber nichtsdestotrotz, also da kommt seit Jahren nichts. Ist Sapkowski jemand, der nicht nur geschafft hat, seinen Zyklus abzuschließen, also diese Reihe zu Ende zu schreiben, sondern auch weiterhin Literatur dahingehend zu liefern? Über das Niveau können wir uns ja dann noch unterhalten. Und das Problem beim Prequel, als du das gerade angesprochen hast, Alex, gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte mir mal überlegt, wie das vielleicht zustande kommt. Weil du, wenn du eine Reihe hast, die du liest, wächst du ja mit diesen Figuren mit und machst auch diese Reise mit. Und ein Prequel spielt ja, wie der Name schon sagt, davor. Das heißt, du spulst letztendlich die komplette Zeit zurück. Und wenn der Autor das konsequent macht, dann ist der Charakter oder die Charaktere müssen ja dann dementsprechend noch nicht so weit entwickelt sein. Und dann gibt es natürlich so einen gewissen Bruch in dem, wie du die Figuren kennst und wie du dich mit ihnen vielleicht auch verbunden fühlst oder ähnliches, oder wie du sie siehst, und dem, wie sie dort agieren. Oder er schafft es eben nicht gut und lässt sie so agieren wie nach der eigentlichen Hauptreihe. Und dann gibt es so einen Widerspruch in sich. Und das natürlich dann, deswegen sind Prequels, gebe ich dir vollkommen recht, immer wirklich eine schwierige Sache. Und ich finde, das hat auch immer so ein bisschen was von, also das negative Beispiel ist ja dann immer ein bisschen Joanne K. Rowling, die dann nach Abschluss ihrer Harry-Potter-Bände angefangen hat mit diesem Pottermore, diesem riesengroßen, diesem Sammelsorium an Inhalten, noch so Sachen nachzuliefern und Erklärungen nachzulegen. So, ja, deswegen war Dumbledore eigentlich homosexuell und das erklärt sie da und da. Und hier übrigens, ach, das war so und so nochmal und hier gab es noch das. Und dann sozusagen an dem eigenen Werk noch so rumzustückeln, weil man eben nicht zufrieden ist, wie man es abgeschlossen hat vielleicht. Hm. Gut. Also, wir werden mal schauen, ob und wie Sapkowski dieser Spagat gelingt, ob er es schafft, das Ganze irgendwie vernünftig über die Bühne zu bekommen. Ich würde ganz kurz im Vorfeld noch mal ein paar Sätze zu Sapkowski selbst verlieren. Sapkowski wurde am 21. Juli 1948 in Lodz, spricht man es, glaube ich, deutsch aus. Im Polnischen wird es, glaube ich, Wutsch ausgesprochen. Korrigiert mich gerne. Geboren, ist also gegenwärtig 77 Jahre alt. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Uni in Lodz und arbeitete zunächst als Ökonom und Unternehmensberater. Fand ich halt auch irgendwie einen ganz netten Side-Fact. Eher mit den mit Übersetzungen auf sich aufmerksam machte. Also ursprünglich hat er als Übersetzer gearbeitet und dann ab 1986 eigene Erzählungen und später auch Romane geschrieben. Und für die wurde er fünfmal mit dem Janusz Zeidl-Preis, also es ist ein renommierter Literaturpreis, also der renommierteste Literaturpreis im Bereich Science Fiction und Fantasy in Polen, sowie dem Paszport Politiki, also einem Kulturpreis in Polen, ausgezeichnet. Seit 2008 ist er überdies Ehrenbürger der Stadt Lodz. Das hat wohl, glaube ich, was mit der Bewerbung Lodz zur Kulturhauptstadt zu tun. Und 2016 erhielt er den World Fantasy Award für sein Lebenswerk. So, zu den bedeutendsten Werken von ihm gehören natürlich die Hexerbücher oder die Hexerreihe, die Reihe über den Hexer Geralt. Allein deswegen bedeutend, weil sie weltweit so ein großes Echo hervorgerufen haben und jetzt ja natürlich auch bei Netflix verfilmt wurden. Dazu gehören Kurzgeschichten und Einzelbände. Das sind mittlerweile insgesamt 5 Stück. Das heute zu besprechende Buch Kreuzweg der Raben als Einzelband. Dann Der letzte Wunsch als Kurzgeschichtenband. Zeit des Sturms ebenfalls als Einzelband erschienen. Das Schwert der Vorsehung und Etwas endet, etwas beginnt. Das sind nochmal 2 Kurzgeschichtenbände. Und dann natürlich die eigentliche Hauptreihe des Witchers. Das sind insgesamt 5 Bände. Das Erbe der Elfen, Die Zeit der Verachtung, Feuertaufe, Der Schwalbenturm und Die Dame vom See. Erwähnenswert ist aber noch, dass er abseits von den Witcher-Büchern, die ja nun eher Fantasy-Literatur sind, noch eher historische Romane geschrieben hat. Also auch eine Trilogie, nämlich die sogenannte Narrenturm-Trilogie. Und das ist ein Zyklus, der in Schlesien und Böhmen des 15. Jahrhunderts spielt. Und er mischt dort zwar Fantasy-Motive, aber hauptsächlich ist das, beschäftigt sich das Ganze mit der blutigen Geschichte während der Hussitenkriege. Und die sind wohl in Polen sehr gut angekommen, auch ins Deutsche übersetzt und haben auch hier ein ziemlich gutes Echo bekommen. Aber natürlich bei weitem nicht so groß wie die Witcher. Bücher, beziehungsweise die daraus resultierenden Videospiele und Verfilmungen eben auf Netflix. Wobei Netflix Staffel 4 ist ja jetzt angelaufen mit Liam Hemsworth, glaube ich, als neuem Witcher und naja, die Serie wird gerade ein wenig zerpflückt. Ist aber auch ein schweres Erbe, was der Kollege da antreten musste.
Sie haben es ja auch ganz bewusst kaputt gemacht. Also wir müssen mal die Kirsche im Dorf lassen. Ich werde hier niemanden in Schutz nehmen. Das ist von Staffel zu Staffel schwächer geworden und die vierte gucke ich mir gar nicht erst an.
Ich bin auch Anfang der dritten ausgestiegen. Aber da darf sich jeder selber gerne ein Bild machen. Wir bleiben natürlich bei den Büchern. Und bevor wir jetzt zu den Kurzeinschätzungen kommen, denn ich bin wirklich gespannt, wie ihr das Buch gelesen habt, erstmal ein kurzer inhaltlicher Abriss, natürlich noch ohne Spoiler, zu denen kommen wir dann danach. Also, wie Alex das schon erwähnt hat, Kreuzweg der Raben ist ein Prequel zur Witcher-Reihe und das auch relativ umfangreich. Also das ist kein kleines Bändchen, was Sapkowski hier gebracht hat, sondern 350 Seiten ist schon ein anständiger Roman. Und Inhalt des Ganzen ist, Geralt kommt als frisch gebackener Hexer quasi direkt aus der Berufsschule und ist noch nicht der Schlechter von Blaviken. Das ist der Alias, wir erinnern uns mal ganz kurz. Der Alias stammt ja aus der Kurzgeschichte Das kleinere Übel aus Der letzte Wunsch. Und das ist die Geschichte mit Renfri, wo er Renfri und seine Bande auf dem Marktplatz dort abschlachtet und dann als Schlechter von Blaviken gilt. Also das liegt alles noch in der Zukunft. Geralt, frisch gebacken, kommt gerade aus Kaer Morhen und zieht jetzt das allererste Mal los, um sich als Hexer zu verdingen, Monster zu töten und Menschen von Flüchen und allem möglichen Firlefanz zu befreien. Und auf diesen ersten Metern trifft er eigentlich mehr oder weniger direkt auf einen anderen Hexer, nämlich Preston Holt, der gewissermaßen scheinbar das Leben eines ausgestoßenen Hexers führt, denn mit den anderen in Kaer Morhen hat er scheinbar nicht mehr viel am Hut. Das ist so das erste Rätsel, was da so ein bisschen auftritt. Und die beiden reiten ein kurzes Stück zusammen und kommen an den titelgebenden Kreuzweg der Raben. Und der Kreuzweg ist der Ort der Entscheidung, an dem sich Geralt entscheiden muss. Reitet er weiter mit Preston Holt oder geht er auf eigene Faust seinem Handwerk nach? Und das ist letztendlich schon der grobe Inhalt der Geschichte. Es geht um Schmähschriften, Rache, Verrat und natürlich, wie üblich bei Sapkowski, um jede Menge adaptierte Märchen, Sagen und Literatur. Und viel mehr möchte ich in dem Fall nicht verraten, weil das ist ausnahmsweise wieder ein Buch, bei dem es massive Spoiler gibt. Dann jetzt zu euren spoilerfreien Kurzeinschätzungen und dann würde ich sagen, gehen wir schon mal direkt ins Buch. Bitte.
Dann mache ich heute mal den Anfang. Hier ist wieder Erwartungsmanagement key. Und was habe ich mir erhofft? Ich habe mir erhofft, gut unterhalten zu werden, in die Welt hineingesogen zu werden und wieder ein paar schöne kleine Abenteuer mit Geralt zu erleben. Das hat das Buch definitiv eingelöst. Ich habe meine Kritiken an der einen oder anderen Stelle. Aber summa summarum war es das, was ich mir erhofft habe und dementsprechend bin ich zufrieden. Es war ein gutes Buch.
Jo, Alex. Ja, sehr gut. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich liebe es, wenn du nach langer oder nach längerer Zeit von einem Autor, den du schätzen gelernt hast, dir mal wieder ein Buch zur Hand nimmst und auf den ersten 5 Seiten schon merkst, jo, das ist er. Das Gefühl hatte ich hier auch wieder gehabt. Du nimmst dir das Buch jetzt, wie hast du gesagt, nach 4 Jahren mal wieder Sapkowski gelesen und du weißt auf Seite, was sag ich, Seite 5, Seite 3, weißt du, jo, das ist Sapkowski. Wie wir ihn damals noch in Erinnerung hatten. Und es bleibt dabei, wie auch damals schon gesagt habe, die Dialoge sind nach wie vor, sind die Dialoge grandios. Das ist, ich kenne wenig Autoren, die Dialoge schreiben können, wie Sapkowski es kann. Und das scheint in der Zunft eine Kunst zu sein, weil das können nicht alle. Das ist wirklich so. Aber das Buch behandelt ja so ein wenig die Frühzeit Geralts, hat man schon mehrmals gesagt. Im Großen und Ganzen empfand ich das Buch als wenig kreativ. Also irgendwie alles, was in dem Buch vorkam, hatten wir so oder in abgewandelter Form schon gelesen, später, also früher. Und ich hätte es nicht gedacht, dem Buch fehlen Charaktere. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand wie Rittersporn oder selbst jemand wie Ciri eine Story so trägt, wie man das jetzt gemerkt hat, wenn sie nicht dabei sind. Und ich möchte sagen, Holt kann das nicht wirklich wettmachen. Ne? Also man merkt zwar, irgendwas stimmt nicht, aber es findet halt keine Entwicklung wirklich statt. Und das war ein wenig schade.
Mhm.
Also, nichtsdestotrotz, ich gebe Max recht, es war ein gutes Buch, es war ein unterhaltsames Buch.
Ja, dankeschön. Ich gebe dir vollkommen recht, also du schlägst es auf, du liest den ersten Absatz und weißt, okay, das wird eine klassische Geralt-Geschichte. Ich hatte allerdings meine kleinen Startschwierigkeiten. Das lag am Anfang ein bisschen am Stil, wie das geschrieben wurde. Das werden wir gleich vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Und an der Tatsache, dass wir jetzt vorher viele Bücher in der Richtung von eben Bilkau Halbinsel, aber eben auch Fourth Wing und Co. gelesen haben, in dem Twists direkt aufgelöst werden oder es die gar nicht gibt. Also bei Halbinsel gab es keine Twists. Alle Probleme, die aufgemacht wurden, wurden direkt verhandelt und besprochen und dann ging es weiter und es gab keinen übergeordneten Handlungsfaden in irgendeiner Form, der zu irgendeinem sinnvollen Ende führte. Bei Fourth Wing, alle Spannungspunkte, die aufgemacht wurden, wurden direkt schon wieder geschlossen, weil in der nächsten Sekunde wurde das Problem gelöst. Und Sapkowski verlangt vom Leser Geduld. Denn viele Dinge sind am Anfang verwirrend und ich war voll in diesem Arbeitsmodus drin, so, ah, hier, das passt doch nicht, das ist komisch, was macht er hier? Und diese Zettel habe ich am Ende wieder rausgemacht und habe gesagt, ja, okay, natürlich, Sapkowski löst das halt auf, aber eben erst 200 Seiten später. Dann schließt sich, dann werden plötzlich lose Fäden, die am Anfang liegen geblieben sind, wieder aufgenommen und zu einem sinnvollen Ende gesponnen. Und das Buch hat mir wieder ein bisschen Geduld beigebracht. Und das fand ich sehr angenehm. Und ich hatte eindeutig meinen Spaß mit diesem Buch. Es war eine solide bis gute Witcher-Geschichte. Auch ich habe meine Kritikpunkte und die blassen Charaktere, da gebe ich dir vollkommen recht, die sind durchaus einer der Punkte. Gut, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden ab jetzt ein bisschen frisch, frei und fröhlicher über die Handlung des Buches sprechen. Das bedeutet, wir werden spoilern. Und hier, ich hatte es ganz kurz am Anfang ja schon mal angesprochen, hier kann es Spoiler geben. Und zwar maßgebliche. Dementsprechend, wenn ihr selber dieses Buch noch lesen wollt, dann hier an dieser Stelle Pause drücken, das Buch fix lesen und dann hier weiter zurückkommen. Ab jetzt wird fröhlich über alle Inhalte gespoilert. Gut. Dann kommen wir doch mal zu dem grundlegenden, der grundlegenden Geschichte. Ich glaube, wir müssen die noch mal für uns, finde ich es vielleicht ganz sinnvoll, die noch mal zusammenzufassen, was eigentlich des Pudels Kern dieser Geschichte ist. Und danach können wir uns gerne auf die Schwächen stürzen. Und ich würde sehr, sehr gerne wieder die Referenzen wenigstens ein kurzes Paar erwähnen, denn es ist wieder Sapkowski und ich hab wirklich meine pure Freude gehabt, einfach diese ganzen Referenzen mir wieder anzuschauen. Und ich bin mir ganz sicher, ich habe etliche bestimmt nicht gefunden, aber wir haben ja wirklich Schriftsteller vieler Jahrhunderte dabei, wir haben Bibelzitate, wir haben Machiavelli dabei, also ist ja alles dabei. Und ob er das wieder gut macht, ob er das wieder ganz so toll macht wie in den anderen Büchern, können wir auch gerne kurz drüber sprechen. Aber erstmal, wie habt ihr die Grundgeschichte von dieser Rachegeschichte empfunden? Fandet ihr die zu konstruiert? Sagt mal.
Also zuerst würde ich nochmal kurz zusammenfassen. Preston Holt war auch auf Kaer Morhen.
Jo.
Dann gab es dort einen Aufstand von etwas Hängengebliebenen. 7 Hexer haben versucht, das zu verteidigen. Das ist begrenzt gelungen. Mhm. Die sind aber alle gestorben dabei. Ein Achter hat überlebt. Und der schwört Rache für diese Veranstaltung. Das ist Preston Holt. Tötet dann auch den Drahtzieher dieser Veranstaltung. Wir haben ja Spoilerwarnung ausgesprochen, also kann ich das auch sagen. Und Geralt ist quasi dabei und versucht, und das ist das Interessante an der Erzählweise, wir erfahren genauso viel wie Geralt. Wir wissen kein bisschen mehr und kein bisschen weniger. Das heißt, wir können uns bestimmte Sachen vielleicht zusammenreimen, aber eigentlich sind wir mit Geralt gemeinsam auf einer Reise und erfahren dadurch bestimmte Bruchstücke dieser großen Geschichte, die erst in den letzten Zügen dann richtig klar wird. Und Philipp hat es angedeutet, das kann ein Problem sein. Ich habe mich darüber eigentlich gefreut, beziehungsweise habe ich es erstmal ziemlich indifferent gelesen und mir gesagt, okay, wahrscheinlich kommt das noch raus, was da los war. Wir warten mal, was passiert. Und unterdessen, auf dem Weg dieses roten Fadens, der auch, finde ich, klar erkennbar ist in der Handlung, es dauert aber bis aus den ganzen Fäden, die wir bekommen, klar wird, welcher davon jetzt der rote Faden ist, erlebt Geralt das ein oder andere Abenteuer und schlägt sich mit den Problemen eines jungen Hexers herum, der, und deswegen habe ich vorhin, als Alex gesagt hat, hier, wir haben keine Entwicklung, noch Fehler macht.
Das finde ich grandios.
Die Geschichte der Striege beispielsweise, die läuft halt nicht so, wie er sich's überlegt. Und das heißt, die Entwicklung ist vielleicht innerhalb des Buches nicht so erkennbar, aber die Entwicklung im Sinne von, wie wird das dann später gelöst in den anderen Büchern, die ist ganz gut. Also die ist für mich erkennbar und dadurch hat das als Prequel auch so einen Entwicklungsbeginn.
Fand ich auch. Ich fand echt toll, wie Sapkowski Geralt hier charakterisiert. Er ist eben noch der blutjunge, unerfahrene Hexer. Und das merkt man ihn in fast jeder Situation an.
Da ist er weg.
Ja.
Da ist er wieder da.
Okay, jetzt war ganz kurz hier Dings weg. So. Hören wir uns alle wieder?
Ich höre dich wieder.
Okay, das war gerade sonderbar. Schneide ich dann aus. Also man merkt ihn das in fast jeder Situation an. Er macht Fehler in Dialogen. Er ist noch nicht so gefestigt in seinem Charakter. Also später ist er ja so ein richtiger Badass gegenüber Menschen, auch die ihm da irgendwie blöd kommen wollen. Die macht er ja einfach rund. Und zwar erst mit Worten und dann im Zweifelsfall auch mit seinem Schwert. Ist ja hier noch gar nicht so. Er kriegt permanent die Hucke voll. Also latscht auch in Fallen rein, wird übertölpelt. Also macht auch einfach grobe Fehler. Und das fand ich wirklich gut und sehr konsequent umgesetzt. Und du hast natürlich vollkommen recht, wir sind ganz nah an ihm dran. Und ich fand die, deswegen, ich hatte am Anfang, wie gesagt, so ganz kurze Orientierungsprobleme, kann man vielleicht sagen, mich darin zurechtzufinden, wo befinden wir uns als Leser? Also wie ist dieser Aufbau? Weil wir befinden uns zwar nah an ihm dran in der Erzählung, aber aufgebrochen wird diese Erzählung immer wieder dadurch, dass Zeitsprünge mit Briefkorrespondenz gefüllt werden. Und das ist ziemlich cool, denn jedes Mal, wenn eine größere Zeit vergeht, hat Sapkowski sich nicht dafür entschieden zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Erzählung, so ja, und dann ist er dahin gegangen und dann vergingen ein paar Monate, sondern er lässt verschiedene Charaktere miteinander korrespondieren. Leiter von Spionagetruppen, irgendwelche Garnisonskommandanten, ranghohe Offiziere, wen auch immer. Und die korrespondieren miteinander über die Geschehnisse. Und die können direkt mit Geralt zusammenhängen. Die können aber auch einzelne Teile der Handlung betreffen. Und sich daran zu orientieren, hat am Anfang bei mir ein bisschen gedauert. Weil man das Vertrauen haben muss, dass all die Informationen, die Schnipselchen, die man bekommt, irgendwo hinführen. Man muss manchmal auch einfach diese Briefe oder diese Inhalte dort wahrnehmen, lesen und sagen, okay, den Schnipsel habe ich, ich lese jetzt weiter. Ich habe ihn nicht verstanden. Also ich kann ihn nicht einordnen gerade, weil, ja, grob schon, aber weiß ich nicht. Und das Vertrauen in Sapkowski lohnt sich an der Stelle aber. Ich fand das eine tolle Art und Weise, diese Erzählung aufzubauen. Fand ich richtig gut. Auch, dass man eben erkennt, dass diese Schlacht um Kaer Morhen, wo man ja denkt, das ist der entscheidende Punkt in dieser Geschichte, die stellt sich ja heraus, das ist gar nicht der springende Punkt. Das ist ja nicht der Anfang gewesen der Geschichte, sondern der Anfang der Geschichte lag noch weiter davor. Kaer Morhen war ja nur wieder ein Symptom eines anderen Problems. Und dass sich das am Ende so schön auflöst, das dachte ich mir, Chapeau, da hat er geschafft.
Ja, also ich gebe dir da vollkommen recht, wenngleich ich mag solche Einschiebe über Briefe in Roman. Liegt vielleicht auch in der Gamer-Vergangenheit, da ist das ja, ich sag mal, ein tragendes Element in vielen Spielen, eben Briefe, und du musst sie auch lesen. Mhm. Und als Autor, glaube ich, hast du auch den großen Vorteil, du kannst dort auf ganz, ganz wenigen Zeilen ganz, ganz stark komprimiert sehr, sehr viel Wissen.
Ja.
An den Leser bringen. Und das macht Sapkowski ja. Und damit, wie du sagst, kannst du ja gewissermaßen Zeiträume füllen.
Ja.
Punkt 1. Und Punkt 2 ist, lieber Max, ich glaube, du hast mich vorhin ein ganz kleines bisschen missverstanden. Ich habe nicht gesagt, dass Geralt keine Entwicklung durchmachte. Ich wollte in meiner Einschätzung bloß mitteilen, dass Holt als tragende Figur für mich nicht getaugt hat, weil er keine Entwicklung durchgemacht hat. Du beginnst dieses Buch und du merkst ja von Anfang an, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Mhm. Es gibt dann zwar auch eine Erklärung am Ende, und die Figur an sich fand ich übrigens cool übrigens. Und was mir auch sehr gefallen hat, Holt erlebt ja das Ende der Geschichte nicht. Das heißt, Holt ist, glaube ich, so zwei Drittel des Romans dabei, und eben in dieser Zeit gibt es kein Wachstum dieser Figur. Geralt selber wächst an ihm.
Ja.
Also ich meine, er ist sein Mentor, er bringt ihm einiges bei. Nicht alles, was er gerne wüsste, aber die Figur Holt als solches ist eigentlich keine Veränderung für mich jetzt wahrgenommen zu wesen.
Sie taucht ja auch nicht so oft auf. Ne? Also die einzige große Szene von Holt ist die, wo sie zusammen überwintern auf seinem Anwesen. Ansonsten ist Holt ja immer nur so schlaglichtartig da, dann sehen sie sich ja, gut, kurz.
Er rettet ihm am Anfang das Leben. Ja. Das ist, ob man jetzt diese Szene in dieser Form hätte machen müssen, weil ich rette dir das Leben und danach sind wir Best Buddies. Puh, ja,
ist, wobei ja, das ja auch
ist, ist geschenkt, wird. Ne?
Ja,
das stimmt. Ja. Er macht sich ja das eigentlich wirklich nur auf den Weg und guckt und hofft eigentlich, dass er ihn in so einer Situation erwischt, damit er einen Fuß bei Geralt in die Tür kriegt, um ihn auszunutzen.
Ja. Da bin ich Sapkowski übelst auf den Leim gegangen. Das war eine dieser Stellen. Ich habe am Anfang das markiert, habe gesagt, boah, was ist denn das für ein holpriger Einstieg? Warum taucht der ausgerechnet da auf, um ihm zu helfen? Deus Ex Machina oder sowas. Und ganz am Ende, ich habe Sapkowski kichern hören, weißt du? Ich dachte so, ja, ist gut. Ich mach den Zettel wieder raus. Ist kein Deus Ex Machina-Moment. Nein, natürlich nicht. Du hast es so Und es ist auch nicht unsmart. Also es ist, finde ich, eine coole Art und Weise und zeigt, wie manipulativ Holt letztendlich dieses ganze Thema angegangen ist. Dass er in die ganze Zeit, und dann liest du das auch anders, dann liest du auch die Szenen mit Holt anders, wenn du am Ende weißt, er manipuliert ihn die ganze Zeit, um ihn in diese Richtung zu drängen.
Und das kommt noch dazu, es ist halt auch keine besonders rühmliche Figur.
Nee, aber das ist das genau, Coole. Das ist keine, es ist keine schillernde Mentorenfigur oder sowas, sondern es ist ein intriganter Typ, der sich rächen möchte und der weiß, bei aller Liebe, ich kann das nicht. Ich schaffe das selber körperlich nicht. Ich würde das nicht auf die Reihe kriegen. Das heißt, ich brauche jemanden jüngeren, fitteren. Und wenn der dabei drauf geht, muss ich mir einen neuen suchen, okay. Aber ich brauche jemanden, der das für mich machen kann. Not bad. Also da musste ich kurz meinen sehr kleinen Hut vor Sapkowski ziehen. Wolltest du noch was dazu sagen, Max, oder?
Ja, ich wollte nur noch eine Sache ergänzen. Das Lob war ja da. Und ich gebe da beim Lob durchaus auch recht. Viele Sachen sind einleuchtend. Ich gebe aber zu, dass ich bestimmte Sachen geahnt habe.
Ja.
Anders ausgedrückt, wenn das jetzt ein ganz fremder Autor gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich überzeugter davon. Mhm. Wie es konstruiert ist. Aber dadurch, dass man Sapkowski kennt, sage ich, okay, also der hat hier nicht anders. Die Tschechowsche Waffe an der Wand, Gottes Willen, die ist hier da, weil du weißt, da muss noch was kommen mit dem. Eine Sache, wo es nicht aufgegangen ist, es kann aber auch sein, dass ich da einfach die alte Geschichte nicht mehr im Kopf habe. Ich habe gedacht, die Chefin dieser, wo auch Neneke am Start ist, dieses Priestertempels von Melitele, heißt ja von Riva. Mhm. Und Geralt hat den Titel noch nicht. Mhm. Kriegt er den während der anderen Bände? Weil ich dachte, die gibt ihm den noch in dieser Geschichte. Das war meine Erwartung, als ich ihren Namen las, dachte ich, sie würde ihm diesen Titel geben, gerade weil sie ja nicht mehr mit ihm sprechen wollte,
ja,
dass da noch was kommen würde.
Oder er benennt sich dann danach.
Aber das passierte nicht. Richtig, aber bei ganz vielen anderen Sachen habe ich mir gedacht, ja, warum gibt es diesen Teleporter, warum wird das so gemacht, da muss noch gleich das kommen und dann müsste jetzt eigentlich auch noch das kommen.
Ja.
Also eine gewisse, wenn du weißt, dass Sapkowski viel damit arbeitet, suchst du aber auch anders danach.
Ja,
das ist wie bei M. Night Shyamalan, dem Regisseur, der für seine Plot-Twists bekannt ist. Das funktioniert 2-3 Filme und danach bist du als Zuschauer nur noch auf der Suche, okay, wo ist der Plot-Twist? Und wenn du ihn nicht kommen siehst, wirst du danach immer sagen, hä? Und wenn du ihn kommen siehst, sagst du, ja, war der vorhersehbar.
Ja. Das liegt in der Art und Weise dann begründet, ja.
Sowas zu machen. Und nichtsdestotrotz, das ist immer noch wirklich gut, gerade weil die Erzählsache so cool ist, weil, ihr habt es gesagt, mit den Briefen, das wird ganz schnell, ist das für mich Faulheit. Aber hier ergeben die Briefe völlig Sinn und sind total sinnvoll für die Handlung, dass sie die Handlung vorantreiben, ist ein Nebeneffekt, aber die Briefe funktionieren auch für sich genommen, weil sie völlig notwendig sind, wenn man überlegt, ja natürlich will ich wissen, Geralt wird hier die ganze Zeit ausspioniert, was denkt denn jetzt der Typ über ihn? Und vor allem, die sind ja auch sehr sachlich geschrieben, so bestimmte Sachen, das weiß ich leider gerade nicht, Dafür bitte ich vielfach um Vergebung. War total cool, wirklich cool gemacht, das muss ich so sagen.
Sapkowski schafft es ja auch wieder, das, was er in seinen anderen Bänden ja schon so ganz konsequent durchgezogen hat. Er lässt die Menschen so sprechen, wie sie ihrem Stand nach sprechen würden. Dann spricht der Magier, hat einen anderen Duktus als der Typ von der Straße, als der Kommandant, als der Leiter des der Spionageabteilung. Also da werden Worte anders abgewogen, da wird mal flapsiger gesprochen, da wird vulgärer gesprochen, da werden Endungen verschluckt. Ja, Max?
Passendes Beispiel dazu, Seite 184 oben. Der Burggraf, der offensichtlich nicht die allercleverste Persönlichkeit ist, sagt, ja, dass ein rufendes Juwel heißt Terreport. Wenn man das macht, dann das nennt man Terreportation.
Ja, genau.
Was natürlich gemeint ist, ist Teleportation. Aber das war sowas, wo du an der Sprache wieder merkst, okay, das ist eine sehr einfache Persönlichkeit, der davon keine Ahnung hat, was das ist. Fand ich aber sehr lustig in dem Moment.
Ja. Ja, genauso wie die Nihil Novi, also Seite 189, kurz danach, kommt er dann zu diesem See, wo dann die Adelsjugend auf diesem Boot eigentlich Seepferdchen jagt. Also große Seerösser, wie heißen die hier? Die haben irgendeinen anderen Namen. Hippocampi. Ja, Hippocampen, genau. Und das Boot, auf dem die fahren, heißt Nihil Novi. Also so viel wie nichts Neues. Also der Adel, und wir sehen ja dann auch, das ist keine Jagd, das ist einfach ein Trinkgelage auf dem Wasser. Also anstatt, sie sagen, sie fahren jetzt auf die Jagd und mit dem Schiff und jagen diese überdimensionierten Seepferdchen. Und als die schon ankommen, hört man die schon über den See lärmen. Und Gerald meint, ja, so wie laut wie die sind, da werden sie einfach nichts jagen. Und die gehen einfach nur da drauf, fahren raus, besaufen sich, machen irgendeinen Scheiß hin und wieder, geht einer über Bord und dann kommen sie wieder und dann am nächsten Tag geht's wieder raus.
Ich muss dir nur an einer Stelle widersprechen, das sind keine Seepferdchen. Ich habe die eher gelesen wie Manatees. Also diese Seelöwen, nee, nicht Seelöwen. Also Manatees.
Walrosse?
Ja. Nee, Walrosse sind an Land. Manatees sind, ich muss mal gucken, was der deutsche Begriff dafür ist.
Also ich habe die eher als
Rundschwanz-Seekühe.
Seekühe, ja.
Ach so, aber er sagt doch auch, dass die Köpfe von Pferden, ich habe mich an große Seepferdchen erinnert. Ich dachte, das wären einfach überdimensionierte Seepferdchen, weil die ja auch so beschrieben werden, wie sie sich unter Wasser bewegen und dass das eigentlich total unrealistisch ist. Also eine Mischung aus Pferd und Meerjungfrau. Aber das ist geschenkt. Ich fand nur eben, dass es ist nichts Neues, dass sich Adlige so verhalten und deswegen der Schiffsname Nihil Novi. An der Stelle übrigens ein nicer Side-Fact. Nihil Novi ist eine Konstitution des polnischen Reichstags zu Radom von 1505. Und das war einer der wichtigsten Grundpfeiler der polnisch-litauischen Adelsdemokratie. Ja, weil ich mir dachte, krass. Ist da vielleicht doch irgendwas im Busch mit dem Namen? Und hab dann mal nachgegoogelt und tada, Bildungsauftrag erfüllt. Hat nichts mit dem Buch in dem Fall zu tun, fand ich einfach nur einen netten Side-Fact. Das, ja.
Aber das sind ja diese Referenzen, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Die diesen, ja, wo du, glaube ich, wenn du es drauf anlegst, sehr viel noch ergründen kannst,
ja.
Wenn man den Text liest.
Ja, auch das hatten wir bei unserem letzten Buch, ne? So frei nach dem Motto, du musst nur Hochliteratur zu zitieren, damit du selber Hochliteratur so tun kannst, als hättest du Hochliteratur geschaffen. Und Sapkowski macht das ja aber nicht so. Entweder gibt er klar an, was die Quelle ist. Das steht dann auf den Kapitelseiten. Man hat ja auf der rechten Seite beginnt das Kapitel. Auf der linken Seite hat er ja immer noch irgendein Zitat. Das kann aus dem Universum stammen, kann aber auch aus unserer Welt stammen. Und da steht ja immer ganz klar drunter, woher es kommt. Also damit betreibt er ja keinen Etikettenschwindel. Aber innerhalb des Romans, also innerhalb der Erzählstruktur, verbaut er ja auch ganz viele Märchen und Geschichten aus Literatur und aus Sagen etc. Und dort legt er es ja aber nicht drauf an, dass du sie erkennst. Wenn du sie erkennst, ist gut. Wenn nicht, halt nicht. Dann funktioniert die Geschichte trotzdem. Also es ist nicht dieses Schimmelreiter-Prinzip aus Halbinsel zum Beispiel.
Hast du da gleich ein schönes Beispiel?
Ja, diese ganze Geschichte mit den beiden jungen Verliebten ist natürlich, was könnte es anderes sein, William Shakespeare, Romeo und Julia. Er zitiert auch vorher und nachher Shakespeare, nämlich mit Macbeth und mit Maß für Maß. Er lehnt sich an Grendel an, den Roman von John Gardner von 1971. Das ist die Nacherzählung des epischen Gedichts des Beowulf, aber aus der Sicht des Antagonisten, nämlich Grendels. Und das Besondere daran ist, dieses Buch ist die Suche nach dem Sinn in der Welt erstmal, aber vor allen Dingen ist das Monster auf der Suche nach Integrität und Verständnis. Also man dreht sozusagen das Ganze um, und da ja hier in diesem Buch der Hexer als das Monster beschrieben wird, ja, da gibt es ja diese Schmähschrift, die da heißt, das Monstrum als da ist eine Beschreibung des Hexers, und auch unser Hexer ist ja hier auf der Suche nach seinem Platz in der Welt. Cooler Twist, fand ich gut. Also einfach, das sind so diese Kleinigkeiten, die finde ich halt toll. Grandios. Und dann gibt es natürlich noch Dante Alighieri ist göttliche Komödie. Geralt ist quasi der Dante. Holt ist sein Vergil, der ihn führt durch die Höllenkreise mehr oder weniger.
Ich möchte da noch ein paar ergänzen. Weil die sind ja, die steht, da steht ja wenigstens da, was es ist. Aber ich fand sehr lustig, Seite 110 ist ja in diesem Dorf, wo diese Leute gerade quasi von Schlamm aufgefressen werden. Und der trifft den Arzt. Und was hat der Arzt an? Ganz unten, dessen Beruf war an der Lederhaube mit dem langen Vogelschnabel und den verglasten Sichtöffnungen zweifelsfrei zu erkennen. Also Pestärzte von der Grundidee her. Und er ist genauso erfolgreich wie die Pestärzte damals. Fand ich ziemlich lustig.
Ja.
Dann die Strategie der, jetzt bin ich, der Kommandantin, weil als Geralt die Striege leider umgebracht hat, ohne es zu wollen eigentlich. Ja. Was macht sie? Sie erzählt einfach den Erfolg so deutlich, dass man ihm nichts mehr tun kann. Und das hat mich an Martin Luther erinnert, der ja nur zum Reichstag gelassen wird und dort diesen Reichstag übersteht, weil er zu groß ist vom Bekanntheitsgrad, als dass man ihn wie Jan Hus einfach verbrennen könnte.
Ja.
Jan Hus in Konstanz auf dem Konzil verbrannt. Oder, und das fand ich sehr lustig, Seite 207 unten sagt die Zauberin frei, sieh zu, dass sie dich nicht umbringt. Die Gerüchte, dass sich Tote wiedererwecken kann, sind stark übertrieben.
Das fand ich gut, ja.
Das beruht auf einer Anekdote zu Mark Twain, der seine eigene Todesmeldung so kommentiert hat, dass er gesagt hat, die Gerüchte um meinen Tod sind stark übertrieben. Ah, und er nice. Hat das halt in der Zeitung geschrieben. So dementsprechend, ja gut.
Übrigens, die Szene ist, mit dem schwarzen Schlamm oder diesem Schleim da, er zitiert auch davor Grabinski, Stefan Grabinski. Und das ist der wird als polnischer Edgar Allan Poe bezeichnet. Das ist ein Autor von Horrorliteratur. Deswegen auch diese Verbindung dort mit dieser wirklich sehr horrorhaften Geschichte. Weil es ist schon gruselig, wie diese Familie Stück für Stück von diesem schwarzen irgendwas verzehrt wird. Grandios, grandios.
Und ein letztes auf Seite 281, das habe ich hundertprozentig schon mal in einem anderen Teil gesagt, trifft er eine. Ich bin mir unklar, was die. Also sie muss hexenartig sein, denn vor der Nacht im Westen, kurz vor Einbruch der Dämmerung, erblickte er eine Baba Yaga, die sich in einem großen hölzernen Mörser durch den Wald schob und die Spuren hinter sich mit einem Besen verwischte. Mhm. Und wer die russische Märchenliteratur ein bisschen kennt, der wird wissen, wer Hexe Baba Yaga ist. Das fehlte nur noch das Haus auf dem einen
Hühnerbein. Dem Totenfuß, ja, genau. Fand ich auch interessant, dass das keine weitere Rolle spielt. Ne? Das ist einfach so eine Beobachtung.
Das ist einfach nur mal so lustig hin reingelegt. Also ja. fand ich ganz ulkig.
Auch cool, auf Seite 216, das ist wieder so ein vorangestelltes Zitat, aber diesmal aus dem Kosmos selbst. Und zwar gibt es auf der linken Seite wieder vor dem 15. Kapitel einen kurzen Einschub. Und dort ein Zitat von Visigotha von Corvo. Und dachte ich, mit dem Namen habe ich irgendwo schon mal gehört. Visigotho von Corvo ist der Einsiedler, der Ciri, die schwer verletzte Ciri im Schwalbenturm in seine Einsiedelei aufnimmt und sie gesund pflegt. Und dann auch nochmal in der Dame vom See auftaucht. Und Corvo ist italienisch für Rabe, deswegen noch die Referenz zum Buch. Fand ich.
Das Zitat könnte 1:1 von Machiavelli sein.
Richtig, den er dann, glaube ich, kurz darauf zitiert. Seite 320 zitiert er dann, glaube ich, Machiavelli. Ja, genau. Wohl zu merken ist, dass die Menschen entweder zur Ruhe geschmeichelt oder vernichtet werden müssen, denn wegen geringer Beleidigungen rächen sie sich, wegen großer Vermögen tun sie das nicht. Jede Verletzung muss also so zugefügt werden, dass keine Rache zu besorgen ist. Allgemein, das letzte Drittel des Buches sind ja alles Rachezitate. Also ob das Maß für Maß ist, ob das Lord Byron ist, ob das, also mit Don Juan, ob das die Bibel ist mit Alles hat seine Zeit oder ob das John Milton ist oder Machiavelli, sind alles Rachezitate, passend halt zum Ende. Alex,
ja,
hast du noch was?
Mein Kritikpunkt lag tatsächlich an Holt, den ich wusste ja von Anfang an, dass irgendwas mit dem nicht stimmt. Ja, das war ja klar, also das, ich hatte ja gesagt, erst rettet der Geralt das Leben. Dann gibt's ja diese Szene, wo sie in die Höhle rein sollen. Ich weiß gar nicht, wie die kleinen Viecher unten hießen. Da sei ja dieser Dorfjunge verschwunden und Geralt sollte, oder die beiden sollten dann eben in diese Höhle rein. Holt hat gesagt, ich bleib hier, oder die beiden haben abgemacht. Holt bleibt draußen, lenkt die Viecher ab. Geralt guckt sich drinnen um. Geralt geht rein, wird sofort überfallen und gebissen und geschlagen und getreten und alles. Schafft's gerade so noch wieder raus und der sitzt halt draußen. Ja, der Junge ist wieder aufgetaucht, deswegen habe ich dir jetzt nicht so geholfen, so nach dem Motto. Das war so ein bisschen so Charakter oder ja, Charakterschwein, so Kollegenschwein. Ne, das war. Und auf dieser Ebene blieb das dann aber auch. Ne, dann gab es ja dann die Szene, wo sie bei Holt dann eben in der Unterkunft sind und Holt ihm allerlei, weiß nicht, Finden und sonst da was beibringt. Bis auf die eine, die scheinbar nicht abzuwehren ist und die ja Geralt absolut nicht beibringen wollte. Ihn aber warnen nach dem Motto, ah ja, da draußen gibt's aber ein paar Leute, die kennen das, wenn du die triffst, hau ab. Das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das ist ein super großer Tipp, weil ich natürlich im Vorfeld weiß, wer diese Finte kann, die du mir nicht beigebracht hast und mir auch nicht erzählst, ob die wirklich nicht abzuwehren ist, ja, oder beziehungsweise, ne? Und dass dann am Ende diese Geschichte mit Kaer Morhen, das Holt dann doch eher der von seiner Natur her der Feigling ist. Muss ich sagen, das war an sich ein ganz cooler Twist. Das fand ich ziemlich cool. Aber das beschreibt auch vielleicht die ganze Figur und es Holt wächst nicht. Also er ist jetzt, ne, nachdem er dann am Ende dann hingerichtet wird, er ist nicht irgendwie als Guter oder so, oder also er ist nach wie vor keine Sympathieperson, fand ich. Also er ist so dieses gleiche, ich würde nicht sagen niederträchtige Level, das ist eher so ein, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, das ist so ein.
Er ist egoistisch.
Ja, ja, ja.
Er
ja.
ist auf sein eigenes Ziel fokussiert.
Ja.
Und ordnet dem vieles unter, aber jetzt auch nicht total durchdacht.
Er hat ja schon noch seine Ideale.
Ja, und positiv muss man sagen, er gibt Geralt ja die Lösung für das Fechtproblem, gibt er ihm ja noch. Zwar als Comic, ja, als Bildergeschichte, ja, aber er gibt sie ihm.
Ja.
Und er löst Geralt gegenüber auch auf, was zu tun ist. Finde ich halt auch erstmal Stil. Auch wenn er das erst tut, als er weiß, okay, ich werde jetzt hier hingerichtet.
Aber er springt ja für Geralt in die Bresche, ne? Also das muss man natürlich auch sagen. Er lässt Geralt ja dann letztendlich nicht für seine eigenen Sünden büßen. Sondern er ist ja am Anfang immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen seiner Pflicht als Hexer, der ja scheinbar auch wirklich gut nachkommt, und aber diese Getriebenheit nach Rache, die er unbedingt für sich einlösen möchte. Und dafür manipuliert er ja Geralt. Scheint ja aber dann an seinem eigenen Gewissen ein bisschen doch zu knaubeln. Und im entscheidenden Punkt lässt er Geralt ja dann nicht für ihn über die Klinge springen. In dem Wissen natürlich, das muss man auch wieder sagen, in dem Wissen natürlich, dass Geralt, also dass er dann Geralt ja auch ein finales Mal manipuliert. Er rettet ihn zwar vorm Strick, manipuliert ihn aber dahingehend dann so, dass er diese Rache trotzdem noch ausführen kann. Also Holt weiß, er geht zwar jetzt hops, aber er wird seine Rache bekommen. Sehr wahrscheinlich. Weil er die Ideale Geralts kennt. Weil er weiß, Geralt kann das nicht auf sich beruhen lassen. Also ist das sozusagen diese finale Manipulation. Aber ich finde ihn einen sehr schönen grauen Charakter. Er ist sehr menschlich. Und das fand ich gut. Und ich glaube nicht, dass der sich entwickeln muss, der, also Holt als Charakter, weil er ist fertig entwickelt. Er ist ja.
Er ist am Ende seines Lebens.
Genau, und es
der
geht
weiß
ja eigentlich,
es auch.
Es geht auch nur noch bergab mit ihm. Also die Entwicklung ist ja eher rückläufig dann.
Na gut, was heißt, es geht bergab, als die beiden trainieren? Er ist nach wie vor scheinbar ein Weltklasse-Hexer. Ja, als die beiden da ihre kleinen Gefechte, diese Übungsgefechte miteinander austanzen, so sagt Geralt ja auch, dass das Holt trotz seines Beins eben nach wie vor ein hervorragender Fechtmeister ist.
Ja, ja, so. Das stimmt.
Ja, okay, ich gebe dir, er ist am Ende seines Lebens, ja, ist ein grauer Charakter, man merkt auch eine gewisse Zerrissenheit, aber dann hätte man, für mich persönlich wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen, die da noch ein bisschen herauszuarbeiten. Er ist sicherlich kein allzu schlechter Mensch, wenn ich das jetzt mal im Nachgang nochmal reüssiere, als ganz am Anfang die Szene mit der Höhle stand, wo Holt oben war und Geralt überhaupt nicht geholfen hat, dann war das aber insgesamt auch keine Szene, in der jetzt wirklich Lebensgefahr für Geralt bestand. Weil diese kleinen Viecher, die sie unten getroffen haben, die haben ihn zwar ein bisschen gebissen und ihm durch den einen oder anderen Stein an den Kopf geworfen oder das zumindest versucht, aber es, ja, und er kam mit ein paar Kratzern raus, aber es bestand keine Lebensgefahr. Und umgekehrt, ja, wie du schon richtig sagtest, in dem Moment, wo es um das Leben Geralts ging, war dann doch Holt derjenige, der gesagt hat, nee, passt auf, ich gehe dafür an den Strick. Sicherlich im Wissen eben, dass er seine Rache bekommt.
Ich weiß nicht, dass nur Geralt das Hauptproblem lösen kann, weil den Zauberer, jetzt bin ich gerade so verwirrt, aber ich hätte gesagt, den Zauberer tötet Holt doch wirklich selber.
Nee, den tötet Geralt. Artamon von Asgut, den tötet er auf seinem Gut. Das, und zwar genau mit dieser Methode, die Holt ihm genannt hat und auch mit dem Schlüssel, den Holt ihm gegeben hat.
Stimmt.
Das ist genau diese.
Und aber beispielsweise die Zauberin, nicht die Zauberin, die Gräfin, legt Geralt ja dann klar. Also der macht schon alles, was dann nötig ist. Ich habe noch eine andere Frage und die in eine ganz andere Richtung führt.
Ja.
Welche Neuigkeiten bringt uns dieses Prequel zu Geralt?
Das ist eine Frage, die hätte ich nachher sowieso noch gestellt. Sehen wir hier den Beginn einer neuen Reihe? So hätte ich die Frage formuliert.
Also, Philipp, denk noch, oder ich hätte nämlich schon eine kleine Lösung.
Und du willst deine Frage stellen und sie gleich lösen?
Naja, ich habe mir da selber Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Zumindest die Frage, die in diesem Buch verhandelt wird, auch. Und das liebe ich, darum finde ich diese Bücher halt viel besser als deutsche Gegenwartsliteratur, ohne dass sie direkt geklärt werden. Was für ein Hexer will Geralt sein? Will er ein moralischer Hexer sein? Will er sich verkämpfen in Sachen Rachegelüsten beispielsweise?
Politik?
Politik, will er dort Spielball sein? Und aufgelöst wird es mit dem letzten Absatz.
Ja.
Als er dann eben entscheidet, nee, ich lasse sie entkommen, aber dafür rette ich das Kind.
Ja.
Weil das eigentlich seine Ausgangsaufgabenstellung ist. Und das kommt noch an ganz vielen anderen Sachen, wo man sagt, okay, ist das richtig? Und vor allem, Geralt lernt hier schon, dass das Hexerhandwerk ein insoweit komplexes ist, als dass es immer darum geht, kriege ich Geld, kriege ich faires Geld, dann wird ihm der eine Erfolg genommen, weil er halt den Fall löst, aber an einer anderen Stelle und plötzlich will der Priester das für sich reklamieren. Es sind eine Vielzahl von Problemen und an die muss er sich natürlich erst einmal gewöhnen und die lernt er so kennen. Und das, fand ich, hat das Buch wirklich, wirklich gut gemacht. Plus, Geralt ist in den Hexerbänden eigentlich immer der Situation Herr. Also wir wissen, wir haben ein gewisses Gefühl, er hat einen Plan und dann wird es zwar irgendwann mal eng, aber grundsätzlich läuft es nach Plan. Grundsätzlich. In den späteren Bänden gibt es dann Probleme, wo einfach die Probleme sind größer als er, aber zumindest was die Ungeheuer anbelangt, hat er eine Idee und die wird durchgezogen. Und hier haben wir es noch, er macht sich einen Plan, scheitert an seinem eigenen Plan, weil er das menschlich oder hexerisch noch nicht schafft. Und dann geht alles in Bach runter, beziehungsweise muss er halt wirklich viel investieren, Beispiel Striege, und er schlägt sie halt, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte, weil er den anderen, weil er in Panik, weil er Angst hat und Geralt in Angst, das haben wir in den anderen Bänden nicht. Das heißt, ja, das offensichtlich fängt er jung an und arbeitet sich dann langsam voran.
Vor allem Angst um sich selbst, ne? Also Angst um sein eigenes Leben. Später hat er Angst um Ciri oder um Yennefer, aber um sein eigenes Leben, so dieses, das wird jetzt aber eine knappe Geschichte, das hat er hier zum ersten Mal, ja, das stimmt. Weil später ist er auch viel abgeklärter. Dann gut, ist es so, ja, okay, jetzt hackt er mir halt das Bein fast ab, aber das wird schon.
Wir müssen jetzt hier aber natürlich auch sagen, das Buch handelt ja wirklich von den, ich glaube, der Zeitraum, was würdet ihr sagen? Ich würde das so auf 2,5, 3 Jahre, würde ich tippen, handelt dieses Buch. Ne? Immer über den Winter. Wir haben zweimal, glaube ich, den Winter drin. Wir reden ja wirklich von der allerersten Zeit Geralds nach seiner Ausbildung. Dass er da natürlich noch gar nicht gefestigt ist, das ist klar. Und
ja,
in der Hinsicht war vielleicht Hohl tatsächlich auch ein guter Mentor, weil, wie Max schon sagte, Geralt wird ja am Ende hoffentlich, ne, ist ja nur das Prequel, wir wissen es, aber wir gehen es mal davon aus, hoffentlich dann irgendwo auf die Seite eines guten, eines moralischen Hexers wechseln. Was passiert, wenn er das nicht macht, wenn er nur von solchen Rachegelüsten getrieben wird, etc.? Das hat ihm Holt ja quasi als lebendes Beispiel gezeigt.
Ja, und aber, das kommt ja zwischendrin auch vor, ja, mit der Hexe Baba Yaga, weil als er diese Hexe sieht, weiß er ja, dass sie in Richtung eines Dorfes läuft, um dort wahrscheinlich Kinder zu holen. Das ist dieser erste Moment. Und dort verfolgt er ja weiter die eigentliche, gewissermaßen, Rachegeschichte. Und am Ende, gleiche Szene nochmal, diesmal bewegt sich ein anderes Ungeheuer auf diese Kinder zu und dieses Mal entscheidet er sich für die Integrität. Und da sind wir genau bei diesem Punkt, weswegen ich vorhin John Gardner angesprochen hat mit dem Grendel-Roman, das Monster, als da ist der Hexer, um den es ja geht, auf der Suche nach Integrität und Verständnis von der Welt und seiner Rolle in der Welt.
Also, die
cool adaptiert.
Rolle in der Welt wird ihm aber, glaube ich, relativ klar gemacht, dass er als Hexer gebraucht wird, aber ansonsten bloß den Bodensatz bildet.
Ja, die wird ihm klar gemacht, aber es geht ja um das eigene Rollenverständnis.
Okay.
Welche Form möchte er da annehmen? Möchte ich Spielball der Politik sein? Er wird ja mehrmals gefragt, ob er spionieren kann für die eine oder die andere Seite, dann Holt ausspionieren kann und so weiter. Möchte ich für Holt ein Spielball sein? Deswegen auch dieser Kreuzweg, ne? In welche Richtung möchte er denn gehen? Oder möchte er einfach nur für sich ganz alleine sagen, okay, ich mache meine Hexerjobs und nichts anderes? Dass das nicht so gut funktioniert, sehen wir dann in den späteren Bänden ja auch. Mhm. Er versucht sich ja immer rauszuhalten, wird aber aufgrund der Probleme, die größer sind als er selbst, wie Max gerade schon gesagt hat, häufiger mal aus Versehen stolpert er in diese Spielballnummer rein und wird dann eben zum, ja, Ball für die Mächtigen. Aber ich glaube, um deine Frage noch zu beantworten, Alex, weiß nicht, ob da jetzt eine Reihe kommt. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, Sapkowski mit seinen 77 Jahren wird sich jetzt nicht noch mal in eine größere, also in so einen Zyklus stürzen, wo er sagt, ich mache jetzt noch mal so ein Ding auf, was ich über 3-4 Bücher ziehe, weil es ist bewusst offen gestaltet, würde ich sagen. Man könnte jetzt noch ein Band da hinten dran schreiben, der lose damit verknüpft ist, muss aber nicht. Er funktioniert einwandfrei so. Deswegen weiß nicht, ob ihn das Thema loslässt. Hat jetzt doch eine Weile gedauert. Ich weiß nicht, muss mal nachgucken, jetzt wann der letzte Band erschienen ist. Die Dame vom See ist 2011 erschienen.
14 Jahre.
Kreuzweg der Raben 2024 in Polen.
13 Jahre.
Ach so, nee, okay. Moment. In Deutschland ist die 2011 erschienen. In Polen ist sie 1999 erschienen.
Gut, dann hat sich die Frage
25 Jahre liegen dazwischen.
Also zumindest werden wir nicht nochmal ein Vierteljahrhundert warten müssen, falls ein weiterer Teil rauskommt.
Ja,
gut.
Ganz kurze Korrektur. Zeit des Sturms war ja noch der Band, der zwischen den beiden Kurzgeschichten stand. Der war auf 2013, also 11 Jahre vorher. Aber das war ja auch schon gewissermaßen eine mehr oder weniger Vorgeschichte, die er dort geschrieben hat. Dementsprechend weiß ich nicht, wie, ich halte es nicht für realistisch, dass noch mal ein Buch.
Ja, war bloß so, weil ich könnte das Buch tatsächlich, so lesen, dass man,
ja,
dass da noch einiges theoretisch hinten ran hätte passen können.
Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er ein Autor ist, der noch ganz viele Ideen hat für Geschichten in diesem Universum. Aber die Frage ist immer, ab wann sollte man das dann auch ruhen lassen? weil man sagt, jetzt wird es repetitiv an einigen Stellen.
Ja, fairerweise muss man sagen, er lässt sich genug Zeit, um die Sachen auch zu durchdenken.
Ja.
Macht ja auch Kleinigkeiten als wiederkehrende Sachen auf. Also, dass Katzen und Kinder als erstes wegrennen, wenn sie ihn sehen. So, ja. Das kommt in anderen Bänden vor. Im letzten Wunsch wird ihm der Auftrag zum Striegenmord auch von einem alten Adligen in einem Kaminzimmer gegeben. Es ist genau das Gleiche. Das finde ich dann schon lustig. Das heißt, er geht wirklich an jede Stelle ran und guckt, okay, passt das, geht das so auf? Und über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, es fällt mir jetzt, also was ich abschließend nur zu dem Thema sagen möchte, er kann gerne 10 Jahre pro Buch brauchen, damit die auch so gut sind und in das Universum reinpassen, denn das ist die Gefahr von Prequels und auch dann Sequels ist es ja, dass du einfach unlogisch in deiner Geschichte wirst, weil es dann einfach Fehler gibt. Was ich noch anbringen möchte, also quasi aus meiner Sicht abschließend für einen Inhalt,
yep,
ist der Humor der Geschichte.
Ja.
Es ist auch wieder zutiefst lustig. Neben all der Grausamkeiten und dem Dreck und der passend, also das Universum ist auch super, aber es ist auch ziemlich lustig. Beispielsweise dieser Restaurantbesitzer, den fand ich sehr lustig, mit dem Namen Metzger-Cop, finde ich einfach interessant und ganz, ganz witzig. Und vor allem, dass sie dann halt irgendwie versuchen, ein Tier zu töten, um es dann quasi diesem Mann ausliefern zu können, damit er wieder was Spezielles kochen kann.
Ja, weil doch der Witz dahinter ist, dass dieser Metzger-Cop zum Baron ernannt wurde. Also der wurde auf jeden Fall geadelt, weil er es geschafft hat, ein besonderes, seltenes Monstrum zu kochen. Und der König das so lecker fand, dass er ihm den Titel verliehen hat. Und dann plötzlich dieser Hype losging und alle Adligen loszogen, um irgendwie sich einen Stein ins Brett vom König nageln zu können. Einfach indem sie sagen, wir jagen jetzt irgendwas und bringen dort the next big thing irgendwie aufs Tableau.
Ich überlege nur immer noch, also mir fällt jetzt gerade nur eine Referenz ein, wo das auch so ist. Aber es gibt hundertprozentig noch was, wo man quasi für sozialen Aufstieg etwas töten muss. Und ich glaube, in der Geschichte, die ich jetzt gerade nicht benennen kann, sterben die dann auch fast aus. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Das, was ich sagen kann, ist bei Avatar, der Kinderserie, dem Anime, werden die Drachen quasi,
stimmt.
Wenn du der größte King der Feuerbändiger sein möchtest, dann tötest du einen Drachen. Und der quasi, bevor Aang und Zuko das machen, der Letzte, der es macht, ist Iroh, der dann auch als Drache des Westens bezeichnet wird. Also jetzt hier kurz ein bisschen Nerd-Talk, weil ich diese Serie so abgöttisch liebe, zu bringen. Und der lässt sie ja beide leben. Und geht ohne ihn zu töten.
Ja,
aber ich glaube, das gibt es noch in anderen Büchern. Mir fällt es mir gerade nicht ein. So. Wollen wir in die Schlussrunde gehen? Oder habt ihr noch was auf dem Herzen?
Nein, das war's. Also nur noch eine kurze Frage. Wie fandet ihr die Über-Über-Geschichte? Also der Hintergrund von allem. Würdet ihr das hier verraten? Oder, wobei, wir sind ja eh in der Spoiler-Abteilung.
Du musst mir erst sagen, auf was du genau hin willst.
Okay. Also die Hintergrundgeschichte zu allem war ja letztendlich ganz platt ausgedrückt. Eine Liebschaft, aus der ein uneheliches Kind hervorging. Nämlich die Fürstin Herada Graffiacane, wie auch immer sie ausgesprochen wird, die eine Liaison mit dem Artamon von Asgut, also diesem Magier, hatte. Und dann natürlich aber den Marquis heiratete, aber diese Liaison nicht aufgab. Und aus dieser Liaison ging ja dann ein Kind hervor, das überraschenderweise nicht vom Marquis, sondern eben vom Magier war. Der Marquis starb dann, die Liaison ging weiter und der Sohn wuchs, wie Sapkowski das auch so richtig schön beschreibt, zu etwas heran, was nur Adlige erziehen können, wie er das betitelt dort, zu einem vollkommen nutzlosen und arroganten Arsch, der sich eben dann in irgendeiner Taverne mit den falschen Leuten anlegte und dann totgeprügelt wurde. Wahrscheinlich von dem Hexer. Eventuell sogar von unserem, so klingt es ja ein bisschen an, von unserem Holt. Und Daraufhin schwören Vater und Mutter Rache an allen Hexern. Der Vater schreibt diese Schmähschrift, also Artamon von Asgut, der Magier, schreibt diese Schmähschrift. Die Schmähschrift führt dazu, dass Kaer Morhen angegriffen wird. Die Schmähschrift führt eben zu dem generellen fast Ausrotten der, zur Verfolgung der Hexer. Sie versuchen auf politischem Weg Einfluss darauf zu nehmen. Auch das kennen wir aus gegenwärtigen Zeiten. Einflussreiche, nicht adlige, aber sehr reiche Menschen versuchen über die Politik Einfluss auf bestimmte Personengruppen zu gelangen und wie auch immer, siehe Amerika. Und als das nicht funktioniert, heuern sie dann auch Schlägertrupps an und Söldner und versuchen das auf gewaltvolle Art und Weise. Das heißt, hinter dieser riesigen, also diesem unglaublichen Umfang an Geschichte, ne, 350 Seiten, steht letztendlich wieder so was Kleines, Banales wie eine Liaison und dem Versuch, das zu vertuschen und am Ende der Rache dahinter. Weil ja sich nicht damit, wenn man nicht damit klarkommt, dass der eigene Sohn halt ein Arsch war, der sich mit den falschen Leuten angelegt hat.
Ja, also ich finde es ja immer gut, wenn, ja, das ist der große Ursprung, aber der wird nicht groß gemacht.
Nee, eben.
So, das ist, du musst es dir irgendwo auch selber ein bisschen zusammenstückeln. Und das ist eine der großen Leistungen dieses Buches. Bei dem mich jetzt aber interessiert, wie ihr das bewertet. Das sage ich ganz ehrlich. Und das Beste ist, ich habe vorhin bei der Kurzeinschätzung angefangen, deswegen bin ich jetzt der Letzte.
Dann machen wir das umgekehrt, dann fange ich an, ne?
Ja.
Ich hatte wahnsinnigen Spaß daran. Es ist, wie Alex das vorhin ganz am Anfang schon kurz angedeutet hat, du liest die ersten Zeilen, du bist in diesem Witcher-Universum drin. Ich hatte, wie gesagt, Startschwierigkeiten, das hat sich dann aber sehr schnell gelöst, als ich mein Vertrauen in Sapkowski wieder gefestigt hat. Und ich mag es, dass diese Komplexität dieser Handlung einfach durch die Verschachtelung der verschiedenen Handlungsstränge entsteht. Das heißt, das eigentliche Grundthema dieses Buchs, wie wir es ja gerade eben schon gesagt haben, ist ganz einfach. Und die Komplexität daraus, diese ganzen Irrungen und Wirrungen und zu was das alles führen kann, ich hatte so ein bisschen Butterfly-Effekt-Vibes. Und das so konsequent und so gut zu erzählen, das hat Sapkowski drauf. In der Diskussion hat das Ganze jetzt nochmal an Qualität gewonnen. Ich bin aktuell, glaube ich, bei 8 Punkten. 7 bis 8.
Okay. Dann mache ich jetzt mal das Sandwich-Kind. Ich hatte ja schon gesagt, ich war so ein bisschen vorsichtig vor diesem Buch, nachdem ich gelesen hatte, dass es eben Prequel ist. Und Prequels ist eben so nicht ganz leicht zu verwirklichen. Zumal jetzt, nachdem ich das letzte Mal von Sapkowski ein Buch in der Hand hatte, ist eben schon 4 Jahre her. Mich würde die Idee kam jetzt, oder die Frage kam jetzt auch erst in den Sinn, mich würde wirklich mal wahnsinnig interessieren, wie die Polen dieses Buch aufgenommen haben, wenn dort das letzte Buch schon 11 Jahre her ist, beziehungsweise, ja doch, ne? Du hast von
11 Jahre.
2013 oder 14, glaube ich, hattest du gesagt, ne?
13, ja.
Bei mir liegen jetzt 4 Jahre dazwischen, bei den Polen 11 Jahre. Würde mich echt mal interessieren, wie die das Buch aufgenommen haben von ihrem Großmeister der Fantasy. Was er ja durchaus hier wieder bewiesen hat, dass er in der Lage ist, eine wirklich komplexe Geschichte auf verhältnismäßig wenig Seiten zu schreiben. Dann auch das, wie Philipp ja schon sagte, bin ich vollkommen bei dir, nimmst Sapkowski in die Hand und bist gefühlt irgendwie wie bei einem alten Bekannten. Du hast deinen Autor. Du fängst an zu lesen, es ist dein Autor. Liegt vielleicht auch am Schreibstil, der nach wie vor überragend ist. Ich kann es nur noch mal betonen, die Dialoge gefallen mir unendlich. Das war schon immer so. Sapkowski hat es in der Hinsicht wirklich drauf. Dennoch konnte mich das Buch jetzt nicht so ganz überzeugen. Ich hatte es mehrfach schon angesprochen. Es fehlen Charaktere. Also die Charaktere aus den, die bekannten Charaktere aus den, in Anführungszeichen, späteren Büchern. Die haben die Story doch eben mehr getragen, als man denkt. Die fehlen mir ja ganz einfach. Und ich muss es nochmal wiederholen. Das Buch als solches ist mir nach wie vor wirklich ein bisschen zu unkreativ. Also wirklich man könnte jedes einzelne Kapitel nehmen, die Person ein bisschen austauschen, vielleicht hier und da ein Detail ändern und dann hast du ein Kapitel, was du irgendwo in den anderen, weiß nicht, 6 oder 7 Büchern findest. Das ist jetzt aber mal meckern auf hohen Niveau. Es bleibt nämlich noch ein Problem, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, schafft er es jetzt eigentlich, dieses Prequel-Problem aufzulösen? Und ich finde, er schafft es, also er schafft es aufzulösen, er hat das Problem gelöst und das ist auch überhaupt gar nicht jetzt negativ gemeint. Er löst es einfach so, indem er schreibt, wie er schreibt. Er schreibt dieses Buch, wie er alle anderen Bücher geschrieben hat und das ist vielleicht auch ja trotz allem der schlimmste, der größte Kritikpunkt. Dieses Buch ist eigentlich nur deshalb ein Prequel, weil am Anfang gesagt wird, Geralt hat gerade seine Ausbildung beendet. Wenn du diesen Fakt wegnimmst, dann könntest du das Buch rein theoretisch als Zwischengeschichte auch überall zwischen die anderen Bände dazwischen rein. Also das ist nicht kritisch gemeint, weil dieses Buch sich wirklich wunderbar einreiht, vom Schreibstil her, von der Geschichte als solche her. Aber es passt halt auch überall dazwischen. Finde ich. Das ist vielleicht ein bisschen hart, ja, aber er hat damit aber das Problem gelöst. Er hat hier keine Experimente gewagt. Er hat keine alternative Geschichte geschaffen, die irgendwie am Ende auf Biegen und Brechen noch umgedreht werden muss, damit die zu den anderen Büchern schafft. Er schafft hier keine Parallelwelten oder eine alternative Welt, in der jetzt dieser Geralt lebt und etc. etc. Das haben wir alles schon gehabt. In anderen Büchern und Filmen vor allem. Ja, deswegen ist das Problem für mich gelöst, aber es ist halt sehr unkreativ. Und am Ende, dafür kann Sapkowski aber nicht, dafür kann das Buch aber nicht. Leute, 25 Euro für ein Buch? Habt das ja noch alle. Das, ne?
Aber das ist jetzt normal. Also das ist
ja, nein, ich sag das so lange, bis die Verlage sagen, okay, Alex, du hast recht. Wir kürzen das Ganze mal wieder um 10 Euro. Aber nee, komm, ich bin doch noch einer, der...
Gebundenes Buch.
Ja, film uns... Bitte.
Aber also, bei den Sachbüchern gehen wir auf die 40 zu.
Ja.
Das macht ja die Sache nicht besser. Also, ne?
Ja, gut, aber es hat ja auch Gründe. Furchtbar. Ich meine, es ist alles teurer geworden. Dafür sind Bücher noch recht stabil. Also, ich meine, wir kommen von vor...
Nee. Die Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich habe gesagt, ich finde es kacke. 25 Euro ist einfach, sorry, ist übertrieben. Was vergebe ich? Den Preis kann ich jetzt mal nicht mit einrechnen. Da kann der Sapkowski jetzt nur wirklich nichts dafür. Ich denke, ich bin auch so bei 7 Punkten.
Ja. Ich bin auch von 8 auf 7 nochmal runtergegangen, weil wir sind gar nicht nochmal drauf zu sprechen gekommen. Die anderen Charaktere, da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt keine weiteren Charaktere, die das Buch tragen. Es ist Geralt. Ja. Ja. Holt spielt zu wenig eine Rolle, als dass er das Buch mitträgt. Und es fehlen Charaktere, die das Ganze mittragen. Ob das schlimm ist oder nicht, darüber kann man sich streiten oder sowas, aber es gibt keine so eine Regis-Figur, eine Ciri-Figur, eine
Rittersporn-Figur,
eine Rittersporn-Figur, einen Wesemir. Also einfach, das kann aber auch daran liegen, dass es ein Band einer größeren Reihe ist, ne? Wo man sagt, ich kenne diese Figuren und so dieser leichte Schmerz aufkommt. Klar, woher sollen sie kommen, ne? Sie sind halt einfach alle noch nicht da. So diese geliebten Figuren wiederzusehen, das kann daher mitkommen, ne? Aber das Buch ist ein Geralt-Buch. Und alle anderen Charaktere sind Statisten.
Also, zuallererst, ich widerspreche Alex, dieses Buch kann nur an der Stelle stehen, weil wenn Geralt diese Fehler machen würde, in späteren Bänden wäre er sofort tot.
Das sind die Details raus.
Na, also mir geht es wirklich, deswegen, da kann ich nicht mitgehen. Ich finde schon, dass Geralt dort auch für sein persönliches Wertegerüst, was er ja dann quasi abruft in den späteren Bänden, hier einiges lernt. Das zweite ist, das Buch hat keine hat nur Geralt als Hauptfigur. Das ist richtig. Ich überlege gerade bei Der letzte Wunsch.
Ja, gut, das waren Kurzgeschichten. Das waren Kurzgeschichten. Und da gab es aber jeder schon. Da gab es Rittersporn schon.
Ja, aber, genau, Rittersporn wird dann aber auch gezogen über die ganzen Sachen. Wir haben hier wenig, was bleiben kann. Ja. Außer eben Neneke, die ja dann auch später nochmal auftaucht.
Ja.
Ich muss aber sagen, ich fand die Nebencharaktere gar nicht so schlecht. Ich fand sowohl den Timur Voronov, diesen Makler quasi für Hexerdienstleistung, ganz witzig.
Ja.
Ich mochte den Tristan da Cunha, diesen Präfekten, weil der so eine... Der wird eigentlich unsympathisch skizziert, aber eigentlich ist der sehr korrekt in seinem Handeln.
Pragmatisch.
Auch die Zauberin. Pragmatisch, ja. Also an den Figuren muss ich sagen, das hat mich nicht gestört. Das Buch hat mich wirklich gut unterhalten. Es ist erzählt und es ist auch clever erzählt. Und ich habe relativ wenig autobiografische Anspielungen des Autors auf sein ach so christliches Leben gefunden. Deswegen, das macht schon erstmal sehr, sehr viel besser.
Schon mal ein Bonuspunkt.
Gleichwohl, wo ich mitgehe, ist, ich fand es an einigen Stellen ein bisschen vorhersehbar. Ich habe es kommen sehen und er, wenn man weiß, wie seine Bücher funktionieren, dann hat man es dann irgendwann auch verstanden. Gleich, es hat für mich den Charme dieser Kurzgeschichtenbände, die ich ja immer noch wirklich grandios finde.
Ja.
Dementsprechend bin ich doch bei wahnsinnig gut gemeinten 8 Punkten. Ich habe selber wollte ich eigentlich 7 geben, aber weil ich euch jetzt in euren Kritikpunkten so arg widersprechen musste, gebe ich dann doch 8 plus. Ich brauche auch einen versöhnlichen. Naja, gut, wir lesen ja noch ein Buch, da weiß ich, dass ich ähnliche Gefilde einschlagen werde, weil ich es schon mal gelesen habe. Spoiler. aber ich finde hier die 8 so mal angemessen, weil das war seit langem mal wieder ein Buch, bei dem ich gesagt habe, ja, das hat richtig Spaß gemacht. Das macht. Und ein Satz, den wir die letzten Wochen immer anders gesagt haben, ein Buch, das bei der Besprechung wächst, das nicht schlechter wird, sobald man drüber nachdenkt, sondern das, bei dem man die Kleinigkeiten danach noch findet, die wirklich Freude machen.
Ja,
stimmt. Wirklich, wirklich schön, hat mir Spaß gemacht. 8 Punkte.
Sehr schön. Und vor allen Dingen auch, dass die Besprechung so eine große Freude dabei rüber macht. Also, dass man sich so wenig ärgert über Dinge, die hätten besser sein können. Gebe ich dir vollkommen recht. Wunderbar. Und damit schließen wir für heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Nennt uns doch bitte gerne eure Meinung zu dem Buch, falls ihr es schon gelesen habt. Ob ihr da mit uns übereinstimmt oder ob ihr Kritikpunkte gefunden habt, die wir vielleicht nicht gefunden haben. Ansonsten wünschen wir euch natürlich wie immer alles Gute, bleibt gesund und lest was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal im Dezember mit einer weiteren Buchbesprechung, wie Max gerade schon ein bisschen angespoilert hat. Und auch noch 2 extra Folgen, also im Dezember 3 Folgen Frontispitz und dann lassen wir das Jahr langsam ausklingen. Also bleibt gesund, lest was Schönes. Bis bald. Ciao.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüssikowski.